Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Das ist der Comedy-Podcast aus der Komfortzone, wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr auf diese Folge geklickt habt. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Und neben mir sitzt Julia. Hallo Julia.
Hallo.
Hi.
Ja, was viele Leute nicht wissen, die unseren Podcast hören, kleiner Leak. Diesen Podcast hätte es fast nicht gegeben, weil ursprünglich hatten wir einen anderen Plan. Ungefähr vor einem Jahr haben wir beschlossen, dass es doch mal cool wäre, wenn wir jetzt Twitch-Streamer werden.
Das habe ich schon wieder vergessen.
Also ich kann mal kurz die Chronik nachempfinden, wie das war damals. Es war so, es war Pandemie, wir waren drin und ich habe gesagt, boah, wir haben total viel gezockt. Und ich habe gesagt, es wäre auch mega lustig, wenn wir zusammen so einen Channel machen würden auf Twitch, wo wir dann abwechselnd oder auch mal zusammen Games streamen würden, die dann quasi kommentieren.
Weil wir gedacht haben, für einen Podcast reicht's nicht.
Ja.
Es reicht immer noch nicht für einen Podcast, wir machen es trotzdem, weil wir dann über die Spiele reden können.
Ja, genau. Und Chris hat so gedacht, ja, ich könnte ja dann Anno 1800 streamen oder 1404. Und ich habe gesagt, ich würde voll gern Sims streamen, das war auch so ein Traum von mir. Und der Zeitablauf war so, ich habe gesagt, es wäre doch eine super Idee. 3 Minuten später habe ich das komplette Equipment gekauft. Eine Spiegelreflexkamera, ein Camlink, ein Ringlicht.
Ich war kurz davor, noch so ein Greenscreen zu kaufen.
Ja. Ich habe alles gekauft und ich habe das auch noch alles, es ist alles noch original verpackt.
Aber das meiste, nein, wir haben das meiste gebraucht, zum Beispiel die Mikrofone sind hier, das Ringlicht habe ich auch schon gebraucht.
Genau, aber die Kamera und den Camlink haben wir noch nicht gebraucht, aber kurz dazu, wir haben das gekauft und waren voll motiviert, wir haben uns sogar ein richtig geiles Handle gesichert für Twitch, für unseren lustigen Channel. Wir haben dann auch überlegt, dass wir mal zusammen so eine Art Show machen, wo wir dann Game streamen und zwischendurch läuft dann immer so Musik und dann können sich auch die Leute Musik wünschen und man kann auch anrufen mit so In-Call-Sachen. Dann, als wir dann alles hatten und das Handle gesichert und die Seite gesichert und mega Bock hatten, haben wir dann gecheckt, es funktioniert gar nicht, weil unser Internet leckt immer. Es ist zu langsam.
Es ist zu schlechtes Internet.
Solange
wir hier auf dem Dachboden wohnen, wird es nicht stattfinden. Es wird einfach nicht passieren.
Das haben wir dann realisiert. Und dann ist uns klar geworden, okay, wir müssen irgendwas machen, was nicht live ist. Weil wir können es niemandem zumuten, wenn ich da Sims ein Haus baue und dann bleibt es plötzlich hängen. Aber eigentlich schade. Also ich würde es immer noch gerne mal streamen, aber es reicht einfach nicht.
Ich glaube, das werden wir schon früher oder später machen. Zumal wir jetzt auch sehr gut bei Mario Kart sind. Wir sind letztens auf Platz 1 und 2 im globalen Wettrennen gefahren. Ja. Das war wirklich stark. Das haben wir noch nie geschafft. Wirklich? Was wir öfter schon geschafft haben, natürlich auf die 1 oder auf die 2 zu fahren, aber zusammen eins und zwei,
das ist noch nie gelungen. Und jetzt im internationalen, globalen Training, wirklich gegen 10 andere Leute aus 10 verschiedenen Ländern, haben wir es wirklich geschafft, eins und zwei. Und ich bin wirklich stolz.
Ja, ich auch.
Weil das war verdammt hartes Training bis dahin.
Ich habe jetzt aber mittlerweile bei Mario Kart eine Grenze überschritten. Das Problem bei Mario Kart ist, dass man irgendwie die anderen SpielerInnen nicht melden kann. Und manchmal haben die so Hitler-Frisuren oder rassistische Namen.
Yeah.
Und die kann man dann nicht melden. Und ich bin dazu jetzt übergegangen, die im Spiel zu mobben. Also ich fahre dann ganz langsam und warte, bis sie mich überrunden und gucke im Rückspiegel. Mit X kann man im Rückspiegel gucken, bis sie kommen und dann schieße ich sie ab.
Einfach nicht fahren, nur so stehen bleiben an der Seite, am Standstreifen, um die abzuballern.
Mobbing in der Gruselwusel-Villa.
Ja, Mario Kart ist immer noch ein Klassiker. Wir fahren so viel, aber es macht immer noch Spaß.
Du hast vorhin gesagt, wir hätten bei diesem Twitch-Kanal, den wir vielleicht gemacht hätten oder irgendwann mal machen, Musik gespielt. Und ich habe mir letztens auch drüber nachgedacht, warum gibt's eigentlich nicht Radiosendungen zum Einschlafen abends? Denn wir wissen alle, wenn man schnell und gut einschlafen will, braucht man Rituale.
Ja.
Und ich habe mir überlegt, warum gibt's nicht ein Einschlafradio? Also was wir alle kennen, sind diese Einschlaf-Podcasts. Aber was so ein bisschen fehlt, ist ein Live-Event. Weißt du, das Lagerfeuer abends, man dreht das Radio auf, stelle ich mir so vor, auf dem Nachttisch so ein Radio, das so ein bisschen rauscht.
Ja.
Und dann kommen da vielleicht unsere beiden Stimmen. Weil ich finde, wir bringen alles mit. Wir haben Stimmen.
Ja.
Wir haben Mikrofone, wir haben ein bisschen Ahnung von Musik, ein bisschen Ahnung von Technik, wir können das gut machen. Und weißt du, jeden Abend, Montag bis Freitag, irgendwie, ich weiß nicht, von 11 bis 1 Uhr.
Ich habe zwei Fragen. Erstens, bewirbst du dich gerade für eine Radiosendung offiziell?
Ja.
Und zweitens, hast du das Problem kalkuliert, dass wenn man einschläft, während man Radio hört, das Radio danach noch weiterläuft, im Gegensatz zum Handy,
was man einschlägt? Das kann man ja bestimmt timen.
Das kann man ja bei den meisten Radios nicht timen.
Da muss man ein Radio rausbringen.
Das zur Radiosendung. Bringen wir direkt auch noch mit raus. Und das wollten wir euch jetzt sagen. Wir bringen ein Radio raus mit Sleeptimer.
Ein Radio, was nur einen Sender spielt, nämlich unseren.
Trinis FM.
Weißt du, so eine Call-in-Radiosendung, wo die Leute auch anrufen können?
Ja.
Aber nicht, wo wir jetzt über die Probleme von allen reden.
Nein,
gibt ja auch so,
nein.
Das ist mir zu krass, das kann ich da nicht handeln, so Domian-mäßig.
Nee.
Ich höre mir die Probleme von den Menschen, aber am Ende geht es eigentlich nur um Voyeurismus.
Ja,
und ich kündige meinen Rücktritt dann und komme aber dann wieder zurück, so das ist nicht meine Sache.
Vertraue nie einem Mann über 50 aus dem Showgeschäft, der sagt, er hört auf. Wirklich jeder Typ, ja. Der macht erstmal einen riesen Terrain darum, ja. Dass er geht. Riesenabschiedszinnober über Monate hinweg. Alle berichten nochmal eine Doku, nochmal dies, nochmal Best-of-Album. Und spätestens nach einem Jahr sind sie immer wieder da, weil sie merken, oh, mir ist ja total langweilig, mich beachtet ja niemand und jetzt geht mir auch das Geld alle. Jetzt muss ich ja doch nochmal auf Tour gehen.
Wärst du bei einer Radiosendung dabei?
Natürlich wäre ich dabei. Also würde ich dann damit Geld verdienen?
Ich nehme ja schon an, dass so gratis mache ich das nicht.
Ich wäre dabei. Aber ich glaube, wenn man beim Radio arbeitet, muss man relativ viel können. Also ich bewundere das total, Leute, die, nennt man das VJs?
Nee. Man VJs nicht bei Viva, die Videojobs?
Ja, genau. Nein, die ModeratorInnen beim Radio, die sind ja nicht nur ModeratorInnen und labern da irgendwas vom Zettel, sondern die bedienen ja gleichzeitig die Technik mit den 7 Millionen Knöpfen, die sie vor sich haben und machen dann hier noch den Trenner rein, da den Einspieler, da das Vorproduzierte noch reinspielen und so. Und das alles innerhalb von Sekunden und es muss alles auf die Sekunde stimmen, weil es ist immer live. Das finde ich schon krass. Bei mir kannst du halt die ganze Zeit meine ganzen Rülpser und Furzer kannst du alle ausschneiden. Das kannst du beim Radio halt nicht.
Oder,
ich weiß nicht, ob das für uns das richtige
oder wir
Medium
sagen, das
wäre.
Sind einfach diese Bumper, die wir einspielen, die ganzen Rülpser und Furzer, weißt du? Ein Grund, warum eine Einschlafradiosendung auch gut wäre, wäre Katzensex nachts. Ich wurde letztens öfters im Hinterhof von wild treibenden Katzen vom Schlaf abgehalten.
Das sind Horrorstimmen. Die klingen immer wie kleine Kinder, ne? Die schreien.
Ich war kurz davor, irgendwie bei Rudi Zerner anzurufen, weil ich dachte, es geht wirklich ein Mord und Totschlag im Hinterhof.
Ja, die haben
Hinterhof.
Ja auch mega Schmerzen beim Sex.
Ja, das habe ich dann
tut
auch.
Tut mir total leid.
Ich habe dann gegoogelt, ich habe das rausgefunden. Ja, es klingt wirklich, als würde jemand abgestochen oder erdrosselt. Es ist wirklich brutal. Und ich konnte nicht mehr, ich hatte wirklich.
Es ist vor allem, wenn man schläft und es dunkel ist und plötzlich hört man diese Stimmen, ist es einfach mega gruselig. Mhm. Mega gruselig. Aber für die Katze ist es noch schlimmer, also.
Ich denke mir auch, diese Radiosendung ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Wir denken jetzt, wir können das, ne, mit diesen Knöpfen und so und liegt natürlich an.
Die verworfene
natürlich kann
Idee.
Ich das. Ich habe nämlich schon öfters gemerkt, dass ich mir so Sachen so ein bisschen zutraue und sie dann auch versuche und merke, daran scheitere ich einfach.
Ja.
Saxophonist, habe ich gedacht, das klappt, gescheitert. Beatmaker gedacht.
Naja, du bist nicht gescheitert. Du hast es einfach dann nicht mehr gemacht.
Ja.
Aber du warst ein sehr guter Saxophonist.
Beatmaker gescheitert. Comedy-Autor scheitere ich jeden Tag, aber ich glaube, da gehört es auch dazu. Und ich denke auch, so Schauspielern ist bei mir auch was, wo ich denke, das würde ich eigentlich gerne machen. Und vielleicht könnte ich es ja. Weißt du, ich habe so eine Hoffnung, dass ich so ein verborgenes Schauspieltalent bin. Mhm. Aber ich habe Angst davor, es zu machen, weil dann wüsste ich ja, dass ich es nicht kann. Weil sind wir mal ehrlich, die Chancen sind viel größer, dass man es nicht kann.
Ja, oder du weißt dann, dass du es sehr gut kannst. Also das ist ja, es kann ja beides sein.
Ja, die Erfahrung zeigt, dass ich dann eher so den Denkzettel bekomme, nee, Chris, du kannst es nicht.
Aber ich denke, man sollte auch mehr drauf scheißen, auf dieser Angst, die man hat, Sachen auszuprobieren. Weil wir wissen ja inzwischen, schlimmer als das rauskommt, ich kann es gar nicht, ich mach doch lieber was anderes, schlimmer kann es nicht werden. Im Gegenzug dazu kann es aber sehr gut werden, wenn du es sehr gut kannst. Und du kannst mega viele Sachen erleben.
Mhm. Kann man eigentlich bei dir so Motivationsstunden buchen? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch mal gedacht, eine ziemlich lange Zeit meiner Kindheit und Jugend gedacht, ich könnte Popstar werden.
Ja.
Hab dabei vielleicht nicht bedacht, dass es noch nie ein dickes Mädchen in einer Girlband gab, bei Popstars oder so. Aber ich habe einfach gedacht, vielleicht bin ich ja die Erste. Und ich bin dann auch tatsächlich, ich war noch zur Schule gegangen. Ich glaube, ich war 18 oder so. Ich war bei 2 Castingshows. Ich war bei X-Factor und ich war bei Voice of Germany.
Warst du bei Till Brönner? Da war doch mal in der X-Factor-Jury,
ja,
was?
Als
der Trompeter.
Ich bin noch sofort rausgeflogen in der ersten Runde, als natürlich noch kein Kamerateam weit und breit da war.
Wie jetzt? Die Leute werden vorgecastet?
Wie? Oh mein Gott, mehrere Runden? Da,
also
4 Runden?
Man kommt nicht direkt zu Dieter Bohlen, wenn man da...
Oh mein Gott, die schlechten Leute, die wir bei DSDS sehen, sind schon 4 Runden weitergekommen, bevor sie ins Fernsehen kommen. Das gibt's gibt's doch nicht.
Das eigentlich muss man Menderes rehabilitieren. Der hat ja eigentlich
ist
schon.
Ist er doch oder nicht? Der hat doch dann mal mitgemacht, das ist richtig weit gekommen.
Ich glaube, der macht jetzt Kindermusik, habe ich gehört.
Ich glaube, der ist nicht so übel.
Nein, der ist cool.
Aber was ich sagen wollte, ich war bei X-Factor und ich war bei Voice of Germany und ich habe wirklich gut gesungen. Ich habe mir wirklich auch Mühe gegeben. Ich habe Otis Redding gesungen, Hard to Handle. Es war ein super Song. Mhm. Es war ein Spitzenauftritt und es hat nicht gereicht. Bin in der ersten Vorrunde, in der allerersten Vorrunde, wo die Schlechtesten rausfliegen, bin ich direkt rausgeflogen.
Und was haben sie gesagt? Das Gesamtpaket stimmt einfach nicht?
Die haben gar nichts gesagt. Also bei Voice of Germany war es mega schlimm. Da waren 5 in einer Reihe immer. Mhm. Wir hatten 10 Sekunden Zeit oder 20 Sekunden Zeit zu singen. Und dann wurden alle direkt du raus. So. Also wurde gar nichts okay. gesagt, keine Begründung. Und bei X-Factor war man allein in einem Raum mit der Jury. Und da habe ich das Lied gesungen. Und da haben sie gesagt, es war echt gut. Du hast dich echt nicht blamiert. Aber es reicht trotzdem nicht. Es war so ein bisschen ernüchternd.
Ich habe mal eine Frage. Was sind das für Leute, die denn dort das betreuen? Sind das Leute, die Musik machen oder sind das einfach RedakteurInnen des Fernsehens?
Das sind RedakteurInnen.
Also keine besondere MusikredakteurInnen
vielleicht? Ich weiß es nicht.
Also
aber
für
das
Leute,
waren
Leute, die den Musikexpress abonniert haben, im besten Fall. Oder was?
Ich habe keine Ahnung, was das für Leute waren. Das waren total normale, stinknormale Hundskommune Fernsehmenschen. Leute, die auch mal gut und gerne eine Set-Aufnahmeleitung machen.
Leute, die nicht eins live hören, sondern WDR 2 und denken, sie haben guten Musikgeschmack.
Ja. Und das war, ja, die haben dann einfach gesagt, nee, es ist irgendwie nicht gut. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, okay, also dann lasse ich das jetzt sein.
Man muss ja auch einfach davon wegkommen. Ich habe jetzt gesagt vorhin, ne, ich will nicht wissen, ob ich schauspielen kann oder nicht. Es gibt ja gar nicht dieses Können oder Nicht-Können. Weiß ich ja selber, wenn man was macht, je tiefer man vordringt, desto mehr hat man das Gefühl, man kann es gar nicht.
Ja.
Und man ist halt einfach eine Übungssache, eine Sache des Machens. Und das ist ja das Problem auch bei diesen Castingshows, ne? Dass dann Leute kommen und die singen dann und dann wird gesagt, du kannst nicht singen und du wirst auch nie singen können.
Ja, ja, das ist dann schon ein Downer, ne? Also ich konnte eigentlich singen. Ich habe ja auch zu dem Zeitpunkt schon Gesangsunterricht genommen und ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben und ich habe zu dem Zeitpunkt auch echt viel gesungen. Aber wenn dann so 3 Leute vor dir stehen und sagen, das war nix, bist leider nicht weiter, dann denkt man schon so, okay, dann ist das nichts für mich. So, das habe ich dann auch gedacht. Und das ist eigentlich schon heftig, was sie, glaube ich, unterschätzen ist, was sie mit ihren Aussagen für einen Einfluss haben auf manche Leute. Davon nicht auf alle sicher, aber auf einige.
Ich habe ja auch mal, kann ich ja mal sagen, ich habe auch mal Saxophon unterrichtet.
Ja.
Und das ist immer das Schlimmste gewesen, wenn Erwachsene gekommen sind, weil die mit gefühlt 10 Damoklesschwertern in den Unterricht gekommen sind und gesagt haben, ich bin überhaupt nicht musikalisch, ich kann gar nichts. Ja. Ich bin wirklich eine musikalische Pfeife.
Ganz tief ansetzen.
Oder dann ganz oft, ich bin Notenlegastheniker, haben dann immer gesagt.
Gott.
Und dann muss man erst mal denen sagen, hey, alles easy. Ich kann es auch nicht im Übrigen. So.
Ja, aber was die auch mit was für einem Druck die rangehen, das ist echt unglaublich.
Ich denke mir, beim Kochen ist es dasselbe so. Ich bin auch nicht so ein guter Koch. Man muss es üben und je tiefer man vordringt, desto weniger hat man das Gefühl, man kann es. Aber irgendwann kann man doch Wiener Würstchen im Teig.
Irgendwann. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses Stichwort, denn ich muss jetzt was zum Thema Kochen sagen. Ich habe so ein seltsames Hobby. Ich gucke voll gern sehr alte Folgen von Das perfekte Dinner nochmal. Ich liebe Das perfekte Dinner. Es ist eine der 2 Konstanten in meinem Leben seit 15 Jahren oder wie lange es das schon gibt.
Du liebst unter- und überbelichtete Räume, fiese ja, Menschen.
Wackelnde Kameras. Und das und Goodbye Deutschland ist so eine Konstante in meinem Leben. Und ich gucke voll gerne alte Folgen, vor allem die nicht so harmonisch sind, wo die Leute sich untereinander so ein bisschen anzicken.
Beim perfekten Dinner meinst du?
Beim perfekten Dinner, ja.
Muss man den Leuten erklären, was das perfekte Dinner ist? Es läuft gefühlt seit der Wende, oder?
Das ist der kleinste gemeinsame Nenner Deutschlands. Jeder kennt das perfekte Dinner. Jeder kennt mindestens eine Person, die schon mal da mitgemacht hat. Weil inzwischen gibt es die Sendung so lang, dass bald alle Deutschen einmal da gewesen sind.
Ich möchte aber auch unsere nicht-deutschen HörerInnen ins Boot holen, weil wir haben auch Leute aus Österreich und der
Mach
Schweiz.
Das bitte.
Es ist eine Sendung, die läuft Montag bis Freitag und man geht zu 5 Leuten nach Hause, die jeweils an einem Abend kochen und die 4 anderen sind dabei und bewerten das Essen, das Dinner, auf der Suche nach dem perfekten Dinner und am letzten Abend wird geguckt, wer hat am meisten Punkte bekommen und es gibt dann so O-Töne, so Talking Heads in den Schlafzimmern und Kinderzimmern von den Leuten, die sind nämlich da wirklich auch zu Hause in den echten Wohnungen, Häusern und dann sitzen die da und sagen, ja, das Crumble auf der Schieferplatte, das war jetzt nicht so ausgewogen, da kam die Mango nicht so nach vorne.
Ja, vor allem, es gibt wirklich immer eine Schieferplatte, also das ist irgendwie so der Trend seit, ich würde sagen, 2010. Also so seit Seit 11 Jahren wird da immer der Nachtisch auf der Schiebernplatte serviert. Oder auch gern mal die Vorspeise des Lachs-Tatar. Es gibt immer Lachs-Tatar zur Vorspeise. Es ist so einfach. Und es gibt immer einen Crumble zum Nachtisch.
Und das ist ja interessant. Dort sind ja jetzt wirklich Leute, die denken, ich kann wirklich kochen. Ich bin ein sehr guter Koch. Ich bin eine sehr gute Köchin.
Aber nicht nur, ich bin ein sehr guter Koch oder Köchin. Ich bin besser als der Durchschnitt. Und ich könnte damit gegen 4 andere gewinnen im direkten Vergleich. Das müssen Sie von sich denken. Finde ich schon mal eine Ansage. Und ich finde es ganz interessant, wie manche Leute sich verhalten. Ich finde, das Perfekte ist auch immer so ein bisschen eine Sozialstudie. Mhm. Weil klar, am Ende kann man irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel Geld man gewinnt, 1000 Euro oder so. Also jetzt gemessen an dem Aufwand, den man hat, und man muss sich ja auch freinehmen, es ist ja unter der Woche und man muss ja auch die Lebensmittel kriegen sie wahrscheinlich bezahlt, aber es ist ja auch ein zeitlicher Aufwand und auch ein mentaler Aufwand, da fürs Fernsehen die Tür aufzumachen und sie reinzulassen. So 1000 Euro als Gewinn finde ich da schon so okay,
nicht so viel.
Aber es ist jetzt nicht so viel, dass ich dafür jetzt über Leichen gehen würde. Mhm. Ist es so, dass ich noch einfach das Essen im Vordergrund stehen lassen würde und die Gastlichkeit und die Freundschaft. So würde ich da rangehen. So, ja. Das Geld ist so ein bisschen egal dann einfach. Aber manche Leute, die sind einfach aus Prinzip, haben die so einen Kampfgeist, so einen Kampfwillen. Für die sind einfach Konkurrenzsituation, das Leben. Sie lieben es. Sie lieben sich zu vergleichen und sie wollen unbedingt die Besten sein. Und das sind so Leute, die waren schon als Kinder so. Und das ist im Alter nur schlimmer geworden. Weißt du, dann sind sie nämlich in so Führungspositionen geraten und da kennen sie nichts. Dann haben sie auch dieses Dominanzverhalten, dass sie schon am ersten Tag dem anderen klar machen wollen, ich habe mehr Ahnung von Küche. Ich weiß, was Nouveau Cuisine ist. Mhm. Ich weiß, dass man ein Eigelb roh auf den Crumble schlägt. So. Und es ist wirklich so, ich habe so eine geile Woche gefunden. Kleiner Tipp, sie ist von 2019 aus Bremen. Das ist schon eine ältere Folge. Mhm. Und da habe ich wirklich eine Runde gefunden. Da sind gleich 2 bis 3 Leute dieser Sorte in einer Runde. 2 sind echt cool und okay, aber die anderen, und die sind so fies zueinander, die essen was und dann ist komplette Stille, alle essen und du denkst nur so, scheiße, wer bricht jetzt die Stille, wer sagt was? Und dann das Erste, was die Frau gesagt hat, war, ich habe ein bisschen zu viel Erdnüsse drin. So einfach so nichts.
Ist sie allergisch?
Nee.
Also einfach so eine Geschmackspräferenz für
einfach
sie.
Direkt
persönlich
bewerten.
Ist es zu viel Erdnuss.
Genau, und direkt die Kritik auch raushauen. Ne? Einfach direkt kritisieren. Es gibt 2 Arten von Menschen. Die einen, die sofort was Positives finden, was sie sagen könnten, ich finde das total fruchtig und lecker, es ist so gut abgemischt, gute Konsistenz. Und diejenigen, die sofort sagen, was ihnen nicht gefällt. Mhm. Ja, ich habe ein bisschen, das ist jetzt nicht so meins, das Filet, ne? Und so war das die ganze Woche. Die ganze Woche haben die sich nur kritisiert und es war wirklich so Hölle. Es gab immer irgendwas auszusetzen und jeder wollte der Bessere sein und so. Und könntest du mein Glas nochmal ausspülen? Ich habe da einen Fussel unten drin. So.
Was ich da schon mal beobachtet habe, ist, dass wenn die Leute gefragt werden, was ist deine Stärke und was ist deine Schwäche, dann sagen sie oft, ja, meine Schwäche ist, dass ich Perfektionistin bin.
Ja, ja, daran erkennt man meines Erachtens ein Arschloch. Wenn du ihn oder sie fragst, was ist deine Schwäche und die Person sagt, ich bin zu perfektionistisch. Denn das ist nicht nur eine Schwäche, das ist auch eine Stärke im Kapitalismus. Und das ist nämlich das, was man in einem Coaching gesagt bekommt für ein Bewerbungsgespräch. Wenn der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin dich fragt, was ist denn ihre Schwäche, dann musst du immer sagen, ich bin zu perfektionistisch. Weil davon können andere Leute immer noch profitieren. Wenn du so perfektionistisch bist, dann arbeitest du 140%.
Aber eigentlich ist es eine gute Antwort, weil ich würde dann erstmal sagen, wenn ich gefragt werde beim Bewerbungsgespräch, was ist ihre Schwäche, Herr Sommer, würde ich sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll mit meinen Schwächen.
Alles aufzählen.
Weil ich habe 300.000 Schwächen, Leute.
Ja, aber es ist mir auch 1000-mal lieber, wenn man dann irgendwie seine 40 wirklichen Schwächen aufzählt, zu sagen, ich bin zu perfektionistisch. Und in dieser Woche, in genau dieser Woche, wo diese Leute waren, die auch alle eine Führungsposition hatten und alle irgendwie dominanter sein wollten als die anderen, hat das auch jemand gesagt. Der wurde auch in der Küche gefragt, ja, hast du denn auch Schwächen? Und er hat gesagt, ja, also sicherlich ist eine Schwäche von mir, dass ich zu perfektionistisch bin. Und da habe ich schon gemerkt, boah, ihr seid so, ich will euch alle erwürgen. Ja, es ist auch ein bisschen Sadismus, dass ich mir diese alten Folgen angucke, aber ich finde das einfach eine sehr interessante Sozialstudie, wie Leute sich verhalten, wenn es um 1000 Euro geht, beziehungsweise wenn es darum geht, der Stärkere, die Stärkere zu sein.
Möchtest du dazu noch was sagen oder soll ich mal etwas Neues anmoderieren jetzt?
Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, etwas ganz Neues anzumoderieren.
Weil du weißt schon, auf was es hinausläuft. Ich habe ja das schon längere Zeit mal vorbereitet, einen neuen Trenner für eine neue Rubrik, die wir auch schon mal besprochen haben.
Oh ja.
Und lass uns sie einfach mal abspielen und mal gucken, was dann passiert.
Ja.
Trenner ab.
Thank you. Der Drinvestment Case.
Das ist nicht zu fassen. Ich möchte jetzt mal kurz sagen, das ist nicht das Original. Du hast es tatsächlich selber gebaut und es klingt wirklich erschreckend echt.
Also ich habe versucht, unsere neue Rubrik Drinvestment Case sehr nah an die Höhle der Löwen Jingle an das Knet anzulehnen. Aber ich habe schon so gemacht, dass die eigentlich uns das Maschma jetzt uns nicht verklagen könnte.
Kurze Frage, die Krähe am Anfang, wofür steht die?
Ja, das, ich dachte, wir sind nicht die Löwen, sondern wir haben so mehr die Krähen und Raben bei uns.
Wird die Krähe von dem Löwen verfolgt oder wie sieht das aus?
Die wird gefressen.
Ja, okay, verstehe.
Weil wir sind in freier Wildbahn, weißt du, wir nehmen uns, was wir wollen, wir sind knallharte InvestorInnen. Ja. Wir sehen in allem ein Investment, Drinvestment Case.
Ja, okay. Und was ist jetzt der Drinvestment Case?
Also die Idee dieser Rubrik ist, dass wir selber Pitches vorschlagen oder auch in Drinvestment Case sehen, in freier Wildbahn, wo wir sagen, da müssen wir unsere Millionen rein investieren.
Okay.
Und ich habe etwas gefunden und ich glaube, du hast auch schon davon gehört, das Snackmobil von Rewe und Vodafone. Und
oh,
das klingt
ja
jetzt wie eine Werbung. Ich werde diese Namen nicht mehr nennen, diese beiden Firmennamen, aber es ist ein Snackmobil ohne Menschen hinterm Steuer, ein selbstständig fahrender Roboter, der rumfährt, den man ranwinken kann, erkennt, wenn man winkt und an die Seite, an die Straßenseite ranfährt, okay, wo man kann Snacks kaufen.
Okay, warte, ich möchte dazu eine Sache sagen. You had me at Snacks und keine Menschen.
Ja,
das ist
ja
die perfekte Kombination.
Aber das ist so verrückt. Du kannst winken und der
Roboter kommt zu dir gefahren.
Der kommt zu dir gefahren und es wird aktuell in Köln getestet auf einem Gelände.
Ja.
Und wenn das gut läuft, wird das hoffentlich in der ganzen Stadt eingesetzt und ich hoffe auf der ganzen Welt. Und ich denke mal, da müsste man jetzt rein investieren.
Okay, zwei Fragen. Erstens, wie komme ich zu diesem Gelände? Ist das weit? Und zweitens, wie groß ist so ein Ding? Ist das so groß wie ein Mensch oder wie sieht das aus wie ein Roboter?
Nein, das ist so, es sieht ein bisschen aus wie dieser Roller mit dem Überbau. Weißt du, so ein Schutz.
Ah, ja.
So sieht es etwa aus.
Das sind übrigens die geilsten Roller. Früher, irgendwann ist das passiert, da war ich Kind, da war plötzlich einer in der Nachbarschaft, der hatte einen Roller mit so einem Überbau, der komplett rund war. Das heißt, er sah aus, als würde er in so einem Kreis fahren und ich dachte immer, das hätte der, damit, wenn er einen Unfall hat, dass er dann so rollt.
Ja, hab ich auch gedacht.
So Kopf über die ganze Zeit
rollt. Überrollbügel.
Ja. Aber wofür ist es eigentlich nur für Regen oder was?
Ich denke mal, vielleicht für die Aerodynamik, dass
man
schneller ist.
Der Trend hat auch irgendwie nachgelassen. Ich habe danach nie wieder einen gesehen mit so einem Ding. Aber Hammer. Also ich würde gerne so einen Roller fahren.
Ich würde auch gerne dieses Snackmobil einfach in der Wohnung haben, dass das immer so rumfährt.
Passt das in eine Wohnung rein?
Ich glaube nicht, aber man müsste es vielleicht kleiner machen und dass das so rumfährt und dann kann man winken, dann kommt das und dann kann man da M&M's rausziehen.
Vielleicht wie so ein wie eine Klima, also wie so ein Ventilator, so ein Tower, so die Größe, dass ja, das Snack so aufeinander, dass es eher so hoch ist und schmal, dann passt es durch die Türen. Aber vielleicht auch so, dass er dir, dass du quasi einen Bewegungssensor hast und er dir überall hinfolgt. Der Snack-Creep.
der dich verfolgt und hinterher im Dunkeln. Nachts auf Klo, plötzlich kommt der Snack-Creep und
die Ecke. Kommt so direkt gefahren. Das wäre nicht mega geil.
Und vielleicht auch so eine Sprachstörung. Dann fragt er Bock auf M&M's.
Du willst es doch auch.
Ich frage mich natürlich, was ist die Auswahl an Snacks da drin? Was sind die Getränke, die man da kaufen kann?
Sind die kühl gestellt?
Ich nehme mal schwer an. Also wenn jetzt der Sommer kommt, dann muss das ja wirklich gekühlt werden. Ich will ja nicht ein zerlaufenes Malteser-Pack dann.
Aber sind das dann Rewe-Preise oder sind das dann Snackmobil-Preise?
Ich ahne stark, dass das Snackmobil-Preise sind.
Scheiße.
Aber könnte man so ein Ding dann auch nicht einfach ganz einfach hochnehmen? Also, dass man das aufbricht?
Ja, wahrscheinlich wird das deswegen auch nur auf einem gewissen Gelände getestet und nicht in der freien Wildbahn. Weil es wäre wahrscheinlich, also in Köln würde das nach 3 Sekunden im Rhein liegen, wie die ganzen E-Roller.
Aber ich stelle mir das wirklich so vor, ein paar Jahren, dass wirklich so viele Snackmobile rumfahren wie Taxis, dass man
ja
nicht mal mehr auf der App gucken muss, wie bei Carsharing, wo ist das nächste Auto, sondern es fährt immer eins rum und man kann es anwinken, man sitzt da, ah, da kommt wieder einer, ich will M&M's.
Aber gleichzeitig müsste auch irgendwas verbaut werden, dass die Leute so viel Respekt davor haben, dass man es nicht angreift.
Elektroschock. Das ganze Ding steht unter Strom. Wenn man es anpackt, dann stirbt man.
Wenn man es anpackt, aber nicht bestellt hat. Oder das Ding kann einfach Pfefferspray oder so versprühen an Leute, die das irgendwie auf den Boden werfen wollen oder so.
Ich habe ja so ein bisschen eine Theorie. Es gibt Snacks der ersten Klasse und Snacks der zweiten Klasse.
Ja, das ist keine Theorie, das ist allgemein bekannt.
Ja, aber was sind denn Snacks der ersten Klasse für dich?
Der ersten Klasse?
Also ich kann mal sagen, einen Namen reinwerfen.
Ja.
Der ganz klar, Snickers.
Ganz klar,
Snickers ist der Nummer 1, Riegel,
M&M's.
Oder? M&M's.
Dann auf jeden Fall.
Von den Getränken auf jeden Fall Cola.
Cola
ist Nummer eins.
Spezi.
Ganz ehrlich, ich liebe Spezi und Trip-Trop-Getränke, aber es ist nicht Nummer eins. Was? Wirklich. Cola und Eistee.
Also wenn irgendwas zweite Klasse ist, dann ja wohl Sprite.
Sprite ist dritte Klasse. Also ich habe noch
gibt
nie.
Noch eine dritte?
Ich habe okay. noch nie jemanden gesehen, der Sprite kauft.
Weißt du, was für mich ein dritte
ist? Sorry, ich muss kurz jetzt hier zum Kiosk. Ich habe ultra Bock auf einen Sprite. Hast du das schon mal gehört?
Nein.
Herr Ober, ich würde dann gerne einen Sprite nehmen.
Weißt du, was für mich ein klassischer dritte Klasse Snack ist? Nippon. Das habe ich nie verstanden. Die Konsistenz hat auch immer so variiert. Manchmal war das so weich und manchmal war das so steinhart, dass man sich fast einen Zahn dran ausgebissen hat.
Und ich muss auch sagen, Bounty auch Snack der zweiten Klasse. Ich sehe selten Leute mit einem Bounty rumlaufen.
Wir müssen jetzt aufhören, Snacks zu raten.
Wirklich, weil es ist ein großes Problem. Leute wollen die ständig mit mir über Schwipschwapp streiten, schicken mir irgendwelche Links zu Karamellpopcorn. Es ist wirklich krass, was dieses Snack-Thema in den Menschen auslöst. Ich will gar keinen Streit. Ich bin in Frieden gekommen.
Ich muss jetzt aber mal noch ganz kurz sagen, es ist mir gerade wie Schuppen von den Augen gefallen, was für mich der absolute ungeschlagene Number One Snack seit Jahren ist. Der Schokokeksriegel von Aldi. Das sind solche ganz breiten, rechteckigen Schokoriegel mit einem Keks in der Mitte.
Ich denke mir auch jetzt wegen Snackmobil, Trinvestment Case ist das Stichwort, das kann man ja expandieren. Man kann es skalieren, man kann es hochschrauben, weltweit sowieso. Und aber auch, man kann es natürlich ummünzen von Snacks zu anderen Sachen, auf die man ständig zurückgreifen können sollte. Und zwar habe ich mir überlegt, mobile Toiletten. Das Toilettenmobil, was rumfährt.
Also winkt man dann, wenn man aufs Klo muss?
Man winkt und wenn man mit beiden Händen winkt, heißt es, ich muss groß mit einer Hand, ich muss nur kurz, erste Base.
Und dann gehen verschiedene Türen auf, oder was?
Und dann steigt man ein und während des Geschäfts fährt man in einen ganz anderen Stadtteil.
Taxi und Klo in einem? Das ist eigentlich mega gut.
Das Klo-Taxi.
Das sind Mobilitätsfragen, die werden eigentlich bei Dagmar Wörl und Frank Thelen total gut aufgehoben.
Ja, Frankie, ruf mich mal an.
Frankie, Flugtaxi kannst du vergessen. Mach das mobile Klo einfach. Das Klo-Taxi.
Für mich ein ganz klarer Investment-Case. Ich weiß nicht, wie du siehst.
Ich steige ein, ich gebe dir 200.000 Euro für 4% deiner Firmenanteile und 100.000 Euro frisches Kapital noch als Venture Capital.
Snacks und Toilette ist mein Ding. Da kenne ich mich aus. Ich habe die Logistik, ich habe die Partner, ich bin dabei.
Oder wenn ich Marshmallow wäre, ich bin reich, ich muss nie auf Toilette und deswegen bin ich raus.
Ja gut, das war's mit der Rubrik der Investment Case. Ich bin ja noch gespannt, wo die uns hinführen wird.
Ich auch. Vielen Dank für diesen grandiosen Trainer. Kannst du bitte nochmal abfeuern?
Auf geht's, pack mal's.
Der Drinvestment Case.
Weißt du, was ich richtig schlimm fände, wenn das perfekte Dinner obligatorisch für alle Menschen wäre, die in Deutschland wohnen? Dass man wie Wehrdienst, dass man das durchlaufen
Dinnerdienst.
Muss. Dinnerdienst. Leute, nächste Woche kann ich nicht, ich hab Dinnerdienst. Oh,
du Armer, ich hoffe, das blüht mir nicht auf.
Ich hab das vor 2 Jahren gemacht, war echt die Hölle, du.
Aber dann muss man sich auch ausmustern lassen können. Mit so einem Vorwand, wie beim Militär ist es immer, ich bin Schlafwandler. Und beim perfekten Dinner musst du dann irgendwie sagen, ich habe eine Schieferplattenallergie, ich habe eine Nussallergie, ich kann nicht. Und dann wirst du abgezogen.
Ja, Bayern, da war ich oft. Ich hatte ja Dinnerdienst dort. In Regensburg bin ich oft gewesen.
Dann auch so Kriegsflashbacks an die Woche. Oh mein Gott, dieses Lachs-Tatar, ich werde es nie vergessen. Man kann das, was man da in der Woche kochen musste, kann man dann jahrzehntelang nicht mehr essen, weil man daran so Erinnerungen hat, damals im Dinnerdienst.
Meinst du, würde ein wackelnder Tisch beim perfekten Dinner Abzug geben?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die sind manchmal so hart, die sagen dann so, ja, ich fand die Tischdekoration fand ich ganz toll, es war alles farblich aufeinander abgestimmt. Es fand ich ganz toll, dass die Sättchen, dass dann auch die Namen drauf gesprenkelt waren mit Puderzucker und so. Und deswegen ganz lieb gemeinte 4 Punkte von mir.
Was ich nämlich erlebt habe, war die Hölle. Ich war letztens bei einer Bekannten von mir eingeladen und die hat gekocht, mit ihrem Freund zusammen und man hat gesagt, Corona, lass uns doch uns wieder treffen, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich habe widerwillig Ja gesagt, schlechtes Gewissen hat gekickt, ich bin dahin und ich habe gemerkt, der Tisch wackelt, der Esstisch wackelt. Und zwar nicht irgendwie so ein bisschen wackelt, sondern so, dass ich Angst habe, meine Gläser fliegen rum.
Oh.
Und dann habe ich mal so gefragt in den ersten Minuten, hey, hier der Tisch wackelt, kann ich da, habt ihr vielleicht irgendwie ein bisschen Pappe zum drunterstellen? Und dann ist die Antwort gekommen, nö, wir haben das schon immer so, für uns ist okay.
Ja, ja, wir haben uns dran gewöhnt.
Ja, genau. Und guck jetzt selber, wo du bist, so quasi. Was ich dann gemacht habe für die nächsten 5 Stunden, ich habe meinen Oberschenkel genommen und den Tisch abgestützt.
Ja.
Damit mir nicht die ganzen Gabeln auf dem Boden fliegen.
Und macht dann das Bein so hoch, um das auszugleichen.
Ich habe wirklich am nächsten Tag habe ich mein Bein nicht mehr gespürt. So.
Ich kann das auch nicht. Das macht mich verrückt. Das ist für mich die ultimative Zerreißprobe, wenn der Tisch wackelt. Das finde ich eins vom Schlimmsten. Also wirklich.
Ich habe einfach alles gegeben. Ihnen war es komplett egal. Sie haben noch nicht mal gemerkt, dass ich das gemacht habe. Aber für mein Gefühl, ich muss das machen. Ich habe sonst nicht Probleme mit wackelnden Tischen. Aber da war es für mich ein Sicherheitsrisiko. Weil es waren auch noch Kinder unterwegs und ich habe keine Lust, dass sich da irgendwelche Gabeln sich in Kinderköpfe bohren. Und beim Abschied bin ich wieder in der Falle getappt.
Oh.
Der Verabschiedungsnachklapp. Kannst du dir was drunter vorstellen, was das sein könnte?
Verabschiedungsnachklapp. Wenn man schon gegangen ist und noch irgendwie was hinterher ruft.
Ja, genau. Ich habe das Wort erfunden. Das ist eine Erfindung von mir. Also man kennt es wahrscheinlich nicht so. Aber ich bin an der Tür gewesen. Man hat gesagt, tschüss, schau, war schön, jetzt reicht's auch wieder für 2 Jahre, so. Und dann bin ich gegangen, 1 Meter, und dann plötzlich kam, hey, am Montag, ne, musst du mir noch die Mail schicken, da müssen wir noch das besprechen, können wir dann telefonieren, wegen auch hier Thorsten, so.
Ja.
Und dann ich so, ja, stimmt, da habe ich schon fast vergessen, ja, der hat doch jetzt, und der ist krank, und wir müssen gucken, dass wir da, weißt du, ich habe diese Woche
so peinlich, weil dann hört schon das halbe Haus mit, weil man so halb im Flur steht.
Genau, und das Problem war, ich habe mich dazu gezwungen gefühlt, nochmal Tschüss zu sagen, aber ich wusste nicht, ob es okay war. Ich wusste nicht, nach so einem Gespräch, nach dem Verabschiedungsnachklapp, der gekommen ist, nachdem man sich schon verabschiedet hat, muss man nochmal sich verabschieden? Und wenn ja, wie lange? Das ist eigentlich schon fast eine Drinsider-Frage. Aber weißt du, die Frage ist, wie lange muss ein Gespräch dauern, dass man sich nochmal verabschieden muss und sagen, es war wirklich schön.
Ich möchte, dass du jetzt nachträglich sofort den Drinsider-Jingle abspielst.
Ab
los!
Geht's.
Insider, scharf nachgefragt.
Verabschiedungsnachklapp, man muss sich nochmal umdrehen, man redet nochmal 1 Minute, 2 Minuten. Ich glaube, ab 3 Minuten wird's kritisch. Da muss man sagen, hey, so echt, muss man nochmal das Ganze, die ganze
ja,
Roulade nochmal
halt
aufdrehen.
Ja, nochmal rein und macht die Tür zu. Und nicht, dass das halbe Haus die Konversation mithört.
Das war mir wirklich unangenehm.
Ich finde so, und ich muss jetzt mal wirklich sagen, ich finde es so unangenehm, wenn Leute im Flur laut reden, weil sie einen dazu zwingen, dass man auch laut redet. Du kannst nicht, wenn du im Flur von der Treppe unten angeschrieben wirst, ja, wir sehen uns dann Montag, wie machst du das eigentlich mit deiner Menstruationstasse? Und dann musst du durch den halben Flur zurückschreien und du weißt genau, jeder in diesem Scheißhaus hat das alles mitgehört. Ich will nicht laut reden und ich rede dann immer schon leiser und ich denke so, jetzt musst du es doch checken, dass ich lieber leiser reden will. Und die andere Person checkt es aber nicht und redet weiter laut. Das ist die absolute Hölle. Hört auf, im Hausflur laut zu reden.
Ich bin dafür, dass im Hausflur eine katholische Stille herrscht.
Ja.
Jede Person, die dieses Haus betritt, muss ein Schweigegelübde ablegen. Es wird im Flur nicht gesprochen. Und da fällt mir auch auf. Ich glaube, wir haben hier den einzigen DHL-Boten Deutschlands, der nicht unter Stress steht. Weil jedes Mal, wenn ich ein Paket annehme, für die Nachbarn, egal für wen, habe ich einen Smalltalk. Der weiß
jedes
mittlerweile,
Mal
der weiß mittlerweile,
an.
Wo ich herkomme. Und nicht nur aus welchem Land, sondern
welche
aus welcher
Kanton,
Region.
Welche Kanton und welche Briefmarken es
der
da
weiß,
gibt.
Was mein Lieblingskäse ist.
Ja.
Er weiß, dass
wir
Gruyère
haben
lecker
sogar
ist.
Schon mal Käse mitgebracht. Und der hat fast geweint vor Freude, weil wir ihm Gruyère mitgebracht haben. Und wir wissen alles über den. Der hat mir mal erzählt, dass seine Frau gerade einen Fußpilz hat. Das hat sie mir unironisch erzählt. Und auch, dass er Briefmarken sammelt und so. Ich weiß alles über den. Der ist einfach, macht da noch einen kleinen Schnack.
Er ist ja nett. Und ich finde es auch super, dass er offensichtlich nicht so gestresst ist. Also das gönne ich ja wirklich niemandem, den Stress. Aber es ist auch ein bisschen unangenehm, wenn man jetzt über die Käserinde von Gruyère lautstark reden muss. Und ich habe auch gar keine Ahnung von Käse. Und
oder über Fußpilz, auch nicht angenehm.
Und es ist in gewissen Umständen ja auch dasselbe. Ne?
Ja.
Auf jeden Fall, es ist auch nicht angenehm, wenn man da nochmal hochrennen muss, die Schere holen und die Briefmarken ausschneiden, weil sie aus dem anderen Land kommen und ihm dann mitgeben, weil er Briefmarken sammelt. Naja, ich freue mich auf jeden Fall.
Die finde ich ganz toll. Könnte ich die vielleicht haben? Oder direkt, ja, Moment.
Auf jeden Fall der Verabschiedungsnachklapp, das ist wirklich für mich eine Stahlkugel mit Kette an meinem Fuß, die ich nachschleifen muss. Schwierig zu handeln, für mich ein schweißtreibendes Erlebnis. Ich glaube, ich habe es verbockt, weil ich bin dann einfach gegangen, ohne Tschüss zu sagen. Und das war ein Fauxpas, weil die Person hat gerufen, danach noch 10 Sekunden sind verstrichen, tschüss.
Und du hast nicht geantwortet?
Ich habe nicht geantwortet, weil ich war schon ein Stück weit weg. Ich wollte nicht nochmal rufen. Und ich glaube, das war passiv-aggressiv. Und ich bin gespannt, was Montag passiert.
Deswegen sag ich, Leute, wenn ihr euch verabschiedet, dann führt euch vor Augen, ein Abschied ist etwas Finales. Danach gibt es keinen Nachklapp mehr. Ihr müsst überlegen, haben wir uns alles gesagt? Habe ich alle meine Fragen gestellt? Haben wir alles geklärt? Ist noch irgendwas offen? Und wenn ihr das alles mit Ja beantworten könnt, ist es alles geklärt. Dann erst könnt ihr zur Tür gehen. Alles andere, im Hausflur werden keine Sachen besprochen. Das ist wirklich, das sollte für mich ins Grundgesetz geschrieben werden.
Für mich ist sowieso ein neues Zeitalter angesprochen, in Verbindung mit Hausflur. Ich muss immer die Tonne vom Hinterhof, wie du weißt, rausziehen. Ja. Und dann muss man die über die Treppen raus und dann poltert das. Und ich versuche es immer leise zu machen, weil ich finde, auch das gehört unter das Stichwort katholische Stille, das Schweigegelübde. Und dann bin ich raus und die Leute flanieren im Sommer so ein bisschen draußen vorbei. Man hat eine gute Laune. Dann ist so ein etwas älteres Paar mir entgegenkommen. Ich habe es hier schon im Augenwinkel gesehen, weil ich
natürlich... Du mit der Mülltonne gerade, oder
genau, was? Ich bin mit der Mülltonne am Hantieren. Ich habe rausgeguckt, weil ich sie nicht mit der Mülltonne erschlagen wollte, weil am Ende gibt es noch einen Versicherungsfall, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich gucke also immer raus, kommt niemand, kommt vor allem keine jugendliche Gruppe, die mir dann noch die Mülltonne stiehlt oder irgendwie reinkotzt oder so. Dann habe ich rausgeguckt. Ich habe also gesehen, es nähert sich ein älteres Paar, ein etwas älteres Paar.
Schnell weg.
Nein, ich habe gesagt, jetzt ist das neue Zeitalter. Chris Sommer, das bin ich. Ich scheiße drauf. Ich stelle die Tonne raus. Die Frau kommt an mir vorbei und sagt, ach so, was muss denn heute raus, heute Nacht? Sie hat gemeint, welche Papiertonne, Restmülltonne, was kommt da raus? Und ich habe sie einfach ignoriert. Und dann hat sie nochmal gefragt, was ist das für eine Tonne? Ich habe sie einfach ignoriert. Ich bin rein, ich habe die Tür zugemacht und das ist das neue Ich.
Ich muss aber ganz kurz sagen, das hat sie sowas von verdient, denn die Tonnen haben ja Farben.
Genau.
Man sieht ja, was raus muss. Ist sie doof?
Es war zwar abends, es war aber nicht genug dunkel, um es nicht erkennen zu können. Und das ist das neue Zeitalter. Ich schalte gar nicht mehr in diesen Modus, wo ich ansprechbar bin, sondern ich bin komplett auf Durchzug.
Manche Leute haben aber auch keine Hemmschwelle, wenn es darum geht, Fremde anzusprechen. Also ich denke mir, bevor ich eine fremde Person anspreche, muss echt schon viel passieren und ich muss in einer hilfesuchenden Situation sein. Oder ich brauche wirklich irgendwas ganz dringend. Aber es wäre mir so doof, jemanden, der gerade eine Mülltonne rausstellt, zu fragen, welche Farbe muss denn raus? Ja. Vor allem, wenn man es sehen kann.
Vor allem wirklich so 10 Meter weiter beim Nachbarn stand auch die Tonne drauf. Also man hätte auch einfach dort kurz gucken können, mal noch genau inspizieren, auch mal die Tonne aufmachen, was ist denn eigentlich drin.
Ich find's gut, dass du es ignoriert hast.
Ist auch wirklich eine Schwierigkeit, wenn man draußen steht an der Bushaltestelle und es werden einem so Smalltalk-Fragmente zugeworfen. Sowas wie, ist aber auch heiß.
Ja, oder die wollen, dass man einsteigt.
Ja, an der Bushaltestelle, jetzt dauert's aber auch lang.
Ja, genau.
Oder immer die KVB. Und dann, was soll man darauf antworten?
Die wollen, dass du einsteigst und mit ihnen dann komplett darüber rantest, wie scheiße alles ist. Das Wetter scheiße, der Zug kommt nie pünktlich.
Und deswegen gibt's nur eins, Kopfhörer rein bei jeder Gelegenheit.
Noise Cancelling.
Oder man macht's einfach so, Modus auf Durchzug.
Katholische Stille, auch im öffentlichen Raum.
Schweigegelübde. Übrigens, Horst Lichter hat ein neues Buch draußen. Ich höre das.
Was? Kannst du bitte aufhören, dafür Werbung zu machen?
Ich mache keine Werbung, aber es heißt, ich bin da mal still. Und das ist doch so ein Gag mit Harpe Kerkeling, oder? Ich bin da mal weg. Horst Lichter ist ein Schweigekloster.
Das ist schon so Meta-Ebene oder was? Oder ist das einfach nur eine Nachmache?
Ich glaube, für das Zielpublikum, ich will jetzt niemanden diskreditieren, aber das Zielpublikum scheint mir etwas älter zu sein, die vielleicht gar nicht verstehen, dass das auf einer Meta-Ebene ein Gag sein könnte, auf Harpe Kerkelings Bestseller, sondern es ist einfach ein Titel, der schon mal in einer Form da gewesen war, aber das Zielpublikum checkt das nicht mehr aufgrund gewissen Hirnströmungen, die nicht mehr ganz funktionieren. Und man kauft es vielleicht eher, weil man denkt, ach so, das ist, dafür ich mich zu Hause. Ich bin dann mal, das ist für mich Heimat.
Und Horst Lichter jetzt irgendwie 3 Tage ins Schweigekloster, damit er so einen Bestseller schreiben kann oder was?
Ich glaube, der war nie im Schweigekloster, der kann gar nicht schreiben und sein Schnurrbart ist auch nicht echt.
Wir werden safe verklagt. Also ich muss jetzt auf jeden Fall zurück zu meinem TV Now Account, denn ach, und wo ich gerade TV Now Account sage, ich wollte gerade sagen, ich muss noch weiter das perfekte Dinner gucken, Tag 5, aber wo wir gerade über TV Now reden, wir möchten auf jeden Fall noch Biene grüßen.
Du hast recht, Ehrenbiene.
Ehrenbiene von Princess Charming, Kandidatin, übrigens saugeiles Format. Schade, dass es nur in der Mediathek läuft, bei TV Now, nicht im Free TV. Ehrenbiene,
sie ist Drini-Hörerin.
Drini-Hörerin, Ehrenfollowerin von uns. Du bist wirklich klasse, Biene. Wir sind dein Fan seit Tag 1. Wir gucken jede Folge vor allem wegen dir.
Und Princess Charming, auch ein interessantes Format, weil einmal nicht nur Arschlöcher drin sind.
Eigentlich keine Arschlöcher. Ich auf zwei, die irgendwie direkt am
sachet
ersten
nicht
Tag
so laut, sachet nicht so laut, wir haben sonst wieder ein Problem. Wir haben schon Horst Lichter am Hals, wir haben Mario Kart am Hals, die ganzen Leute, die mich mobben werden.
Ja, komm, lass mal.
Wir müssen den Ball halten,
auf
flach
jeden
halten.
Fall, Biene, du bist cool, wir sind deine Fans. Und guck mal Princess Charming, es ist sehr angenehm, Leute im Fernsehen zu sehen, die sich nicht verbal und auch physisch komplett fertig machen.
Keine toxische Ausfälligkeiten, das ist doch mal
einfach
was Schönes.
Einfach coole Frauen und viel zu selten im Fernsehen gesehen, solche Formate. Ich hoffe, es kommt mehr davon.
Julia, ich muss jetzt wieder auf die Marius-Piste, in die Wusel-Wusel-Villa.
Ich muss zum perfekten Dinner.
So, lass uns mal Feierabend machen.
Wir machen
jetzt
Feierabend. Biene, Grüße gehen raus einfach, du bist cool.
Grüße gehen raus an alle Drini-HörerInnen.
Yes.
Ihr seid spitze und es freut uns, dass ihr uns so supportet. Und wenn ihr uns noch mehr supporten wollt, dann könnt ihr gerne diesen Podcast abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, weil das bringt uns viel. Viel bringt auch Bewertungsschreiben bei Apple Podcast oder den Podcast an andere lieben Menschen weiterzuempfehlen. Da freuen wir uns wirklich drüber und ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund.
Macht's gut, bis bald.
Tschüss.
Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.